Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer 11. Folge Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast. Wir haben sozusagen unsere erste Mannschaft zusammen. Und da wir in der allerersten Sendung mit Josefine Henning und Anja Mittag ja gleich zwei Gäste hatten, haben wir sozusagen auch noch eine Ersatzspielerin. Und Danny, ich würde sagen, mit der Mannschaft würden wir oben mitspielen, oder?
Ja, das wäre eine Mannschaft. Ich muss jetzt kurz durchgucken. Torhüterin haben wir drin. Jetzt haben wir auch, hinten haben wir richtig was. Oh ja, hinten sind wir richtig stark. Was haben wir schon im Sturm vorne? Ja. Das ist jetzt doch mit der Truppe. Jetzt ist nur die Frage, ich möchte sie nicht beantworten, wen du dann von den 12 Mädels als erstes auf die Bank schickst. Das ist dann aber dann deine Nummer. Da halte ich mich jetzt aber brav raus.
Ja, ich würde losen, glaube ich.
Nee, aber du hast recht, das ist eine starke erste Elf. Das ist eine starke, starke Truppe.
Und ich glaube, die Truppe würde heute noch ein bisschen stärker werden, vor allen Dingen hinten. Und damit komme ich direkt mal zu unserem Rätsel. Denn wir haben letztes Mal natürlich wieder drei Hinweise gegeben, wer denn unser heutiger Gast sein könnte. Und die Hinweise waren, ich habe zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Ich spiele dort, wo ich auch geboren wurde. Und mit meinem aktuellen Verein spiele ich bereits in der 11. Saison. Also eine sehr, sehr vereinstreue Spielerin. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Irini Ioannidou.
Guten Abend zusammen. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Markus, jetzt muss ich ganz schnell reingrätschen und ich möchte dich bitten, Hand aufs Herz, dass wir in unserer 11. Episode eine Spielerin haben, die in ihrer 11. Saison gerade bei ihrem Verein ist und auch noch die Rückennummer 11 trägt. War das von dir so geplant oder ist das jetzt tatsächlich Zufall?
Schicksal. Nein, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es war geplant. Es ist tatsächlich Schicksal.
Aber es passt.
Sehr absolut.
Finde ich gut.
Irini, schön, dass du hier bist. Wie hast du deinen Sonntag verlebt heute?
Auch heute ganz entspannt. Wir hatten gestern noch Training, nachdem wir Freitag ja gegen Wolfsburg unser letztes Vorbereitungsspiel gemacht haben. Dementsprechend heute nur ausgeschlafen und ausgiebig den sonnigen Tag draußen genossen.
Sehr gut. Du hast das Sportliche gerade direkt schon erwähnt. Zum Sportlichen kommen wir aber ein bisschen später, denn erstmal wollen wir dich natürlich auch ein bisschen persönlicher kennenlernen. Und dazu allererst mal ein großes Lob. Du bist nämlich die erste Spielerin, der wir unser Freundebuch geschickt haben und die es uns ausgefüllt geschickt hat, bevor die Aufzeichnung losgegangen ist. Das hatten wir auf jeden Fall noch nie.
Ja, ich habe ja irgendwie gedacht, das müsste vielleicht schnellstens wieder zurück. Dementsprechend habe ich es, als ich es bekommen habe, sofort ausgefüllt und wieder mit der Post weitergeschickt.
Das hat geklappt, deswegen habe jetzt tatsächlich ich das Freundebuch vorliegen und nicht du. Aber genau, ich gehe einfach mal auf ein paar Punkte ein. Und bei Rückennummer und Lieblingszahl habe ich direkt gesehen, das unterscheidet sich Rückennummer 11, Lieblingszahl 8. Warum denn die 8?
Ich hatte die 8 ganz früher, als ich noch bei den Mädels beim FC Duisburg gespielt hatte. Irgendwie die 8 ist, weiß nicht, ob das wegen diesem Infinity-Zeichen, wenn man sie dreht, mit drin hat, aber die 8 fand ich irgendwie immer so faszinierend. Wenn ich Lotto spiele oder so, packe ich die 8 eigentlich auch mal mit rein. Und das ist dann irgendwann so im Laufe der Zeit dann so meine Lieblingszahl geworden, wenn ich jetzt halt eine Lieblingszahl nennen müsste. Und dicht gefolgt von der 11.
Wenn du sagst, du packst die beim Lotto immer mit rein, was war bis jetzt dein größter Treffer? Also wie viele Zahlen hattest du mal richtig?
Ich hatte mal mit einer damaligen Mitspielerin zusammen Lotto gespielt. Wir hatten, glaube ich, mal 3, hatten wir, glaube ich, recht. Aber ob die 8 jetzt dabei war, kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen. Aber ich weiß, dass wir ungefähr 3 Ziffern von 6 hatten. Und das war eigentlich ganz cool. Bloß hat man natürlich nicht so viel gewonnen.
Ich hatte tatsächlich irgendwann mal 4 richtig mit Zusatzzahl sogar, wo ich dann festgestellt habe, dass einem die Zusatzzahl nur was bringt, wenn man alle 6 richtig hat. Also das fand ich schon schade, dass einem das nichts bringt. Aber das war so ein Pott. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da drin waren. Irgendwie 60 bis 70 Millionen, sehr, sehr viel. Und weil da so viele gespielt haben, waren die vier richtigen im Endeffekt auch, ich glaube, 120 Euro. Also ich hatte mich mehr gefreut, als ich die Zahlen gesehen hatte.
Besser als nichts, oder?
Das stimmt natürlich. Danny, hast du schon mal Lotto gespielt?
Nope.
Gar nicht, noch nie?
Nein. Ich gebe es auch zu, das wird mir auch nicht mehr passieren. Also ich sehe es an meinen Eltern, die seit Jahren Lotto spielen. Ich glaube, Sie haben mir zu meinem, jetzt muss ich lügen, 18. Geburtstag mal einfach einen Lottoschein geschenkt. Und ich glaube, der hatte tatsächlich dann auch irgendwie, jetzt muss ich lügen, 2 oder 3 richtige. Das war aber der einzige Lottoschein für eine Woche. Aber ansonsten, nee. Du weißt, ich bin tatsächlich gerne ein Zocker. Ich spiele gerne. Aber immer halt auch nur Glücksspiel, wo ich das Gefühl habe, selbst noch irgendwie Einfluss nehmen zu können. Und das ist bei 6 Zahlen ankreuzen bei mir einfach zu wenig. Da lebe ich mich dann lieber auf das Roulette-Brett zum Beispiel. Und beim Roulette, ja, da ist die 8 auch tatsächlich eine meiner, also obwohl ich natürlich, du weißt, dass ich ein großer Fan der 9 bin, aber die 8, weil sie schön mittig liegt, wenn ich oben aufs erste Drittel gehe, liegt die 8 mit der 5 zusammen schön in der Mitte. Ist mal eine hohe Auszahlung, deswegen. Aber wie gesagt, das ist nochmal, Lotto bin ich raus.
Okay.
Ich bin eher so ein Typ, es gibt irgendwas, was ist das? Also es gibt irgendwas, wo es dann dieses, ganz kurz, wo es diese 5.000 Euro Sofortrente gibt oder so. Was ist das? Ist aber nicht Lotto, das ist irgendwas anderes. Da wäre ich sofort dabei.
Aktion.
Ja, irgendwie Aktion. Ich glaub,
das ist Aktion Mensch oder so.
Ja, genau, klasse. Genau, super. Ja. Das wäre was für mich. Ich bin bald in dem Alter, wo ich das gebrauchen könnte.
Ja, ich könnte es auch gebrauchen, also.
Ich glaube jeder, oder?
Irene, ich gehe mal eine Kategorie weiter. Hier bin ich zu Hause. Essen und Griechenland. Also bist du mit Griechenland sehr verbandelt?
Ja, auf jeden Fall. Also da sind meine Wurzeln her. Und ich bin, seit ich, glaube ich, auf diese Welt gekommen bin, mindestens einmal im Jahr da gewesen mit meiner Familie. Und wir haben da auch ein Ferienhaus. Und die meisten Verwandten von uns leben halt auch noch da. Mhm. Dementsprechend bin ich da sehr verbunden mit.
Ein spezieller Ort in Griechenland dann?
Ja, unser Ferienhaus ist, ich nenne es mal Dörflein oder kleine Städtlein, heißt Dilisi. Das ist ungefähr 65 Kilometer von Athen entfernt. Mhm. Dementsprechend jetzt auch nicht so weit, dass man auch mal eben rüberfahren kann, wenn man mal die Touristenattraktionen, den Freunden oder die halt irgendwie neu dazukommen jedes Jahr, weil ich gefühlt jedes Jahr irgendwie eine andere Mitspielerin dabei habe, rumführen kann, aber auch einfach nur irgendwie so über die Promenade zu flanieren. Also ist schon ganz schön.
Zu Griechenland passt auch. Du hast eingegeben, ich bin Fan vom Essen meiner Oma. Ich denke mal, das ist dann auch griechisch, oder?
Ja, genau. Also meine Oma kocht eigentlich nur griechisch. Zwischendurch kommt vielleicht mal irgendwie ein Kartoffelsalat mit Buletten daher, aber das ist eigentlich eher weniger der Fall. Dementsprechend ist es auch das griechische Essen, ja.
Was steht da ganz oben so auf deiner Favorite-Liste?
Ganz oben steht gefüllte Paprika mit Tzatziki.
Was hat es mit dieser gefüllten Paprika auf? Weil ich habe tatsächlich diese Woche für ein Kochformat bei uns, was wir bei uns im Verein für uns Vereins-TV drehen, haben wir mit Panayota Petridou gedreht. Ja, und die sagt auch, ihr absolutes Leibgericht ist gefüllte Paprika.
Ja, ich kann das auch gar nicht wirklich erklären, warum. Also es muss aber auch, man muss dazu sagen, es muss halt wirklich die griechische Variante sein. Ich meine, es gibt ja auch hier in Deutschland viele, die gefüllte Paprika essen. Aber wir zum Beispiel nehmen halt jetzt nicht die Paprika hier aus dem normalen Supermarkt von Rewe oder Edeka. Also nicht diese ganz normalen Paprika, die man sonst jetzt zum Beispiel auch in den Salat tut, sondern wir gehen dann eher zum Türken. Da sind die grünen Paprikas ein bisschen dünner und auch nicht so bitter. Mhm. Und verleihen dem Ganzen dann nochmal so die Extranote.
Das klingt gut auf jeden Fall. Dann mache ich mal weiter. Tagsüber trifft man mich hier, da hast du geschrieben, Büro in Klammern Arbeit. Was heißt das bei dir?
Ich bin kein Vollzeitprofi und dementsprechend arbeite ich und spiele Fußball nebensächlich. Man muss es ja so rum betonen. Ich arbeite in einem Performance Center, sprich kann man gleichsetzen mit auch einer Physiotherapie, da bin ich aber im Büro tätig, mache da die Abrechnung, die Organisation und das mache ich halbtags und dementsprechend wird man mich halt so bis 13 Uhr ungefähr dann vor Ort antreffen und ab da dann entweder draußen mit dem Hund oder zu Hause, bis ich zum Training muss.
Straffes Programm. Was hast du für einen Hund?
Das ist so ein Labrador-Mix, was da jetzt genau mit drin ist, weiß man nicht ganz so genau. Dementsprechend ist er auf jeden Fall, so geht in die Richtung. Also auf jeden Fall Labrador und dann noch mit irgendwelchen anderen gemischt.
Und kann er mit ins Büro oder muss der dann warten?
Nee, der ist dann zu Hause.
Der ist zu Hause.
Und im Büro.
Ja, wäre schon cool, aber geht er leider nicht.
Okay. Lieblingssportler hast du geschrieben, Ronaldinho. Warum?
Ja, Ronaldinho ist einfach der Gott unter den ganzen Fußballern. Also ich kann mich an früher erinnern, wenn dann im Fernsehen auf damals ja noch DSF gab es, glaube ich, diese Sendung, die hieß dann Laola. Und da waren dann immer die ganzen Zusammenfassungen der spanischen Liga, der italienischen Liga und Co. Und ja, was der mit dem Ball angestellt hat, das war Wahnsinn. Also das war wirklich fernab von dem, was man sonst so gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Und ja, Ronaldinho, also wer Ronaldinho nicht kennt, der hat irgendwie den Fußball nie verstanden.
Ich habe zufällig gestern mit meinem Corona-Kontaktfreund sozusagen, nachdem wir Borussia geguckt haben, tatsächlich abends bei YouTube nach Ronaldinho-Videos geguckt. Und da dachte ich mir schon auch wieder, das ist einfach krass, also wie technisch gut man sein kann. Und da war wieder dieses eine Video, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo er den Ball hochhält und dann dreimal gegen die Latte schießt und den wieder auffängt. Da habe ich wieder gedacht, ist das gefaked oder? Weil da ist kein Schnitt. Aber ich weiß es halt bei ihm auch nicht.
Also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass er das tatsächlich auch gepackt hat. Also so technisch versiert war er auf jeden Fall. Aber es kann natürlich auch geschnitten worden sein. Also so perfekt dreimal die Latte zu treffen, dass er so perfekt wieder zurückkommt, ist ein bisschen fragwürdig, aber zutrauen würde ich es ihm.
Ja, am Ende des Tages muss ich sagen, also auch wenn ich jetzt wahrscheinlich für mich persönlich jetzt Ronaldinho nicht nach ganz, ganz oben setzen würde. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal auf den Vergleich von einem Ronaldinho mit einem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich zweifelhaft der viel erfolgreichere und der Spieler. Aber ich gehe lieber ins Stadion für einen Ronaldinho als für einen Cristiano Ronaldo. Also ich meine, so ein Ronaldinho, da bist du ins Stadion gegangen, weil du wusstest, der ist jeden Cent deines Eintrittsgeldes wert, weil er dich einfach unterhalten hat. Und diese Fußballer, die gibt es halt nur ganz, ganz selten. Die gibt es hin und wieder mal, aber das ist einer, wo du weißt, wenn du ins Stadion gehst, der unterhält dich.
Auf jeden Fall. Zu 100%.
Wir nehmen mal die letzte Frage. Das würde ich gerne mal machen, meine Verwandten in Australien besuchen. Also da hast du auch noch Verwandtschaft.
Ja, genau. Ich habe bis 2012 gar nicht gewusst, dass ich da Verwandte habe, um ehrlich zu sein. Aber meine Eltern hatten mir dann davon erzählt, dass halt damals, als die meisten Griechen, so wie mein Opa zum Beispiel, als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, sich dann hinterher ja ausgesucht haben, ob sie jetzt hier bleiben, ob sie wieder zurück nach Griechenland fliegen oder halt auch nach Australien fliegen, weil damals halt auch Arbeitsangebote daher kamen. Und da sind ganz, ganz viele halt wirklich auch dann nach Australien ausgewandert. Das heißt ja auch, dass Melbourne zum Beispiel das zweite Athen wäre. Okay. Und ja, da sind halt, wie gesagt, Verwandte von mir, der Cousin von meinem Papa mit seiner Familie. Und das wäre auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall etwas, was auf meiner To-Do-Liste noch draufsteht, was ich gerne abklappern möchte.
Wäre jetzt, glaube ich, nur gerade nicht so geil, weil ich glaube, man muss da 14 Tage in Quarantäne, ne? Wenn man da momentan hinfliegt.
Ja gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja. Genau. Und am besten natürlich auch, wenn die halt so wie jetzt Sommer haben. Und ja, ich glaube, dann macht das alles irgendwie da ein bisschen mehr Spaß.
Ich muss ja sagen, Australien ist immer so, viele Freunde von mir waren noch da und ich glaube auch, dass das echt schön ist und so landschaftlich mit das Beste, was man machen kann. Aber ich bin echt so ein bisschen, also ich bin so ein leicht spinnenphobisch und da leben ja irgendwie 7 der 10 tödlichsten Tiere der Welt. Und das ist echt immer, wo ich mir denke, ey, da irgendwie will ich da nicht hin. So, das ist
also ich habe auch eine Arachnophobie, muss ich dazu sagen. Und ja, das, was ich sehe, was meine Cousinen da manchmal posten oder halt in den Stories hochladen, das ist echt schon sehr, sehr angsteinflößend. Und da bin ich eigentlich echt sehr, sehr penibel, muss man sagen, weil ich kann eigentlich hier zu Hause nicht mal die kleinste Spinne irgendwie entfernen. Aber das würde ich irgendwie versuchen, in Kauf zu nehmen dafür, dass ich einfach mal da runterkommen könnte.
Ja, Markus, wir müssen gerade beide lachen. Ich glaube, wir müssen gerade beide an die gleiche Geschichte denken. Kann das sein?
Absolut, ja.
Wir können es jetzt im Detail nicht erklären, weil ich habe eine Zeit lang auch in Essen gewohnt und habe dann meinen Geburtstag bei mir zu Hause gefeiert und habe die Arbeitskollegen eingeladen. Damals hat Markus auch noch bei uns beim BVB gearbeitet. Ja, und dann gab es wohl eine kleine keine Ahnung, Markus, du war Begegnung mit einer Spinne im Auto, wo man, glaube ich, wo ihr kurz alle 6 Streifen der A40 mitgenommen habt, gefühlt.
Ja, das war, also, dass da kein Unfall passiert ist. Also ich habe halt irgendwann nach oben an die Autodecke geguckt und sah wirklich eine sehr große Spinne direkt gerade über meinen Kopf wandern. Habe relativ laut geschrien, was den Fahrer natürlich nicht gerade unwesentlich nervös gemacht hat. Und da sie dann auch in seine Richtung gekrochen ist, war das echt Glück, dass er kein Auto neben uns war. Also das war.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das wär für mich ein Punkt, wo ich die Tür aufgerissen hätte und rausgesprungen wäre.
Ja, und ich habe es auch gemerkt, es ist keine gute Idee, panisch zu schreien, während einer Auto fährt, aber ich konnte mich auch nicht zurückhalten.
Verständlich.
Aber gut, Irini, schön, dass wir dich jetzt schon mal ein bisschen persönlich kennenlernen durften. Und dann lass uns doch langsam mal ein bisschen zum Sportlichen kommen. Die Liga geht ja nächste Woche wieder los. Ihr habt in den letzten Wochen 2-mal getestet, 3-0 gegen Duisburg gewonnen, am Freitag 2-2 gegen Wolfsburg. Da kann man durchaus zufrieden sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja nur die Möglichkeit gehabt, gegen Erstligisten zu testen, damit natürlich wir auch die ganzen Corona-Maßnahmen irgendwie einhalten. Dementsprechend ist es, wenn man auch nur 2 Spiele hat, auch ganz gut, wenn man die positiv bestreitet. Und ich glaube, gerade mit dem letzten Spiel gegen Wolfsburg können wir richtig zufrieden sein. Haben gerade in der zweiten Halbzeit, wir haben 2-0 aufgeholt. Ich glaube, die Moral, die muss man erstmal an den Tag legen. Und dementsprechend ist es gerade für uns für jetzt kommende Woche, für das Auftaktspiel in diesem Jahr gegen den SC Sand ganz, ganz wichtig, dass wir da die Moral bewiesen haben und gezeigt haben, wozu wir fähig sind. Und ja, ist auf jeden Fall sehr positiv für uns ausgegangen.
Wolfsburg war auch das letzte Spiel, bevor ihr in die Winterpause gegangen seid. Da habt ihr 2-0 verloren. Gestern saß in der zweiten Halbzeit, oder beziehungsweise Freitag saß in der zweiten Halbzeit eigentlich eher so aus, als wenn ihr das Ding noch gewinnt. Was lief da so viel besser?
Wir haben viel ruhiger gespielt. Wir hatten eine bessere Raumaufteilung als noch in der ersten Halbzeit. Wir konnten die Bälle gerade vorne gut festmachen, wenn wir bei uns in der eigenen Hälfte gepresst wurden, sodass wir halt für Entlastung sorgen konnten. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Wenn man vorne die Bälle nicht festmachen kann, dann spielt man ständig lange Bälle und läuft irgendwie nur hinterher und verliert den Ball dann ständig. Und solange man selber den Ball hat, kann der Gegner auch kein Tor schießen. Dementsprechend war das gerade in der zweiten Halbzeit der entscheidende Faktor, dass wir da, wie gesagt, die bessere Raumaufteilung hatten, aber auch die Bälle mehr gehalten haben und uns auch mehr zugetraut haben. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man vor so einem Gegner wie Wolfsburg jetzt nicht irgendwie nur hinten drin steht und dann darauf wartet, dass man irgendwie, solange es geht, die Null, sage ich jetzt einfach mal, hält, sondern dass man auch mutig nach vorn spielt und auch zeigt, welche Stärken die eigene Mannschaft hat.
Ja, du hast es gerade eben angesprochen. Es geht jetzt am Wochenende wieder los für euch mit dem Heimspiel gegen Sand. Lass uns allgemein vielleicht nochmal auch mit den Blick auf die bisherige Saison werfen, wenn wir über die Lage der Liga sprechen. Ganz kurz noch an diesem Wochenende, also am vergangenen Wochenende, hätte es ja eigentlich noch das Nachholspiel zwischen Potsdam und Bremen geben sollen. Das ist erneut ausgefallen. Für euch der Blick auf die Tabelle, da steht ihr auf Rang 8 mit 14 Zählern. Im Prinzip ist die Geschichte der ersten 12 Spiele relativ schnell erklärt. Ihr habt gegen alle 4 Mannschaften, die unter euch stehen, allesamt gewonnen. Dazu gab es noch 2 Remis gegen 2 Teams, klar, die so ungefähr in eurer Region mitstehen. Ansonsten halt Niederlagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr diese fast schon Phrase, ihr befindet euch an einem Umbruch, nicht mehr hören könnt. Es ist de facto natürlich aber so, dass der Aderlass riesig war, gerade bei euch vor dieser Saison. Von daher, wie würdest du jetzt diesen ersten Teil der Saison bewerten?
Ja, auf jeden Fall genau so. Also wir wussten ja dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass es halt ein Riesenumbruch wird und oder zu einem kommen wird. Und dem haben wir uns auch so angenommen. Wir haben, finde ich, in der ersten Hälfte der Saison die Spiele, die wir gewinnen mussten, auch gewonnen, so wie du es auch vorhin gut erklärt hast. Mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht das ein oder andere Spiel, wo wir jetzt die Remis hatten, auch noch gewinnen können, hätten wir vielleicht ein paar Pünktchen mehr auf dem Konto. Aber alles in allem sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, wenn wir so weitermachen wie bisher und schnellstmöglichst die Punkte einfahren, dass wir uns da hoffentlich im Mittelfeld gut absetzen können.
Wenn man jetzt sieht, ihr steht jetzt auf Platz 8. Seit 2012 wart ihr nie schlechter als 6. Was muss da passieren, um mal ganz oben angreifen zu können?
Ganz oben? Ja, gut. Gute Frage. Also wir hätten, glaube ich, die Chance gehabt mit dem Kader der letzten Jahre, wenn wir da jetzt weiterhin so zusammen verblieben wären, bin ich felsenfest von überzeugt, dass wir da halt hätten angreifen können. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir um die deutsche Meisterschaft oder so hätten mitspielen können. Aber ich glaube, jetzt durch die neue Regelung mit der Champions League, dass auch der dritte Startplatz vergeben wird, hätten wir durchaus eine Rolle oben mitspielen können. Ja, es bedarf generell natürlich erstmal, dass wir ein reiner Frauenfußballclub erstmal werden müssten, beziehungsweise gegebenenfalls halt auch, ich nenne es jetzt mal Männeranhängsel, also dass wir auf jeden Fall einem Team aus der Männerbundesliga angehören würden. Denn ich glaube, dass das so die Zukunft ist in ein paar Jahren, dass jeder Männerbundesligist auch eine Frauenmannschaft stellen müsste, damit man gegebenenfalls halt auch Mannschaften wie dem FC Bayern oder dem VfL Wolfsburg auch Paroli bieten könnte.
Okay, das heißt, ich lese bei dir jetzt auch so zwischen den Zeilen, dass dann auch in der Zukunft gerade diese Mannschaften wie Potsdam, wie ihr, ich nehme jetzt auch mal Sand dazu, es eher schwierig haben würden? Ist das da auch ein Stück weit vielleicht deine Befürchtung? Weil ich sag mal so der Frauenfußball-Romantiker, ganz klar, der in mir relativ groß ist, der würde es natürlich relativ irgendwie schade finden.
Ja, schade auf jeden Fall. Ich sage es nur so, weil es ja hieß, wegen oben angreifen. Oben angreifen möchte, dann muss man notgedrungen irgendwann halt auch diesen Weg einschlagen. Wir sind ja bei der SGS Essen sind wir eher ein Breitensportverein und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren eventuell halt schwierig werden könnte, wenn nicht A, eventuell irgendein großer Sponsor einspringt, wie halt zum Beispiel damals in Sand, als sie aufgestiegen sind in die erste Liga, oder halt ein Männerbundesligist irgendwie anklopft und gegebenenfalls die Lizenzrechte kauft oder natürlich jetzt so wie Borussia Dortmund erstmal ganz unten anfängt.
Absolut, wenn man jetzt auch so ein bisschen beobachtet, ich sag mal, was Essen für eine Mannschaft hätte, wenn man da die ein oder andere Spielerin länger hätte halten können. Also kleine Liste wäre nur Linda Dahlmann, Marina Hegering, Turit Knag, Lena Oberdorf, die haben halt alle in den letzten 3 bis 8 Jahren irgendwie bei Essen gespielt. Wenn man solche Spielerinnen halten könnte, sähe das wahrscheinlich auch nochmal anders aus.
Auf jeden Fall. Also wenn man natürlich jetzt auch noch alle, vielleicht all die Jahre den Kader mal durchgeht, den man so von Saison zu Saison hatte, dann sind da auf jeden Fall Spielerinnen, womit man wahrscheinlich oben sehr gut hätte angreifen können. Aber das ist natürlich jetzt alles irgendwie utopisch, ne? Also man braucht eine große Vorstellungskraft. Man weiß natürlich nicht, wie die Dinge sich trotzdem entwickelt hätten. Aber die Spielerinnen, die natürlich jetzt einen anderen Weg eingeschlagen haben, auch früher, haben den ja auch zu Recht eigentlich. Aber wenn man sieht, wo Mandy Islacker, also wie viele Tore die ja bei Bayern oder auch bei Frankfurt geschossen hat, das war ja Wahnsinn. Also das, ich glaube, manche Mädels, gerade die Nationalspielerinnen, die brauchen dann irgendwann mal so einen Tapetenwechsel, um noch stärker zu werden. Aber wenn die natürlich so eine Stärke in Essen entwickelt hätten, dann könnte man eventuell davon träumen, dass Essen irgendwie weiter oben gestanden hätte.
Aber ich glaube, das ist ja genau, ich glaube, der Punkt. Also natürlich, auf der einen Seite, wenn wir sagen, wenn du ganz, ganz oben angreifen willst, musst du vielleicht da diese Unterstützung haben. Auf der anderen Seite halte ich ein Stück weit dagegen, dass es vielleicht auch noch nicht mal das Problem der Vereine ist, sondern vielleicht, und da sind wir einfach in der Frauenbundesliga immer noch in der Entwicklung, auch so ein Problem, das ist ein strukturelles Problem des Frauenfußballs und der Liga und auch international überhaupt. Denn wir haben halt, du hast es gerade eben gesagt, jetzt in dieser Saison ist der dritte Platz erstmal noch interessant für die Champions League Quali. Ja, das heißt, vorher war es so, ob du Dritter oder Zehnter wirst im Frauenfußball. Ist scheißegal. Und das heißt, wenn du als Spielerin, die weiß, dass sie gewisse Qualitäten hat, auch mal international spielen möchte, mich weiterentwickeln möchte, dann muss ich am Ende aktuell zu Bayern oder zu Wolfsburg. Wenn ich aber die Chance hätte und die Liga so interessant ist, dass man meinetwegen auch noch Platz 3, 4, 5. Das ist jetzt Utopie, ich weiß. Aber irgendwann, weil wir auch international, du kannst ja keine Europa League mit dem Frauenfußball machen, dafür ist das Niveau international noch zu schwach. Das muss aber irgendwo das Ziel sein. Weil diese, was wir über Essen sagen, die es seit Jahren hervorragend machen. Vor ein paar Jahren war es der SC Freiburg, die auch unfassbar gute Spielerinnen hatten, eine unfassbar gute Saison machen. Nur die gehen am Ende von Bord. Und guck dir an, wo Freiburg auch jetzt ist. Das heißt, wenn man diesen Mannschaften auch diesen Anreiz hat, hey, auch Platz 3, auch Platz 4 kann interessant sein, dann haben diese Mannschaften auch wahrscheinlich Potenzial, Spielerinnen oder einem Kader längere Zeit zusammenzuhalten. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Auf jeden Fall. Also hast du sehr gut gesagt. Das wäre, glaube ich, wirklich für so manche andere Spielerinnen auch sehr interessant, wenn man wirklich um irgendwelche europäische Wettbewerbe mitspielen könnte, weil, so wie du es auch gesagt hast, alles, was zwischen 3 und 10 war in den letzten Jahren, war halt wirklich, da ging es eigentlich um die goldene Ananas, wenn man es jetzt mal wirklich so sagt, wie es ist. Es wäre natürlich überragend, wenn sowas zustande käme, weil bei Leuten, die sich jetzt nicht im Frauenfußball auskennen, da wird halt oft gefragt, ja, welche Plätze sind denn für die Champions League und welche sind für die Europa League? Da muss man halt jedes Mal sagen, Europa League gibt's bei uns nicht. Und dann kommt direkt, hey, wie, warum denn nicht? Wäre doch genauso berechtigt bei euch. Die kennen sich dann halt einfach nicht aus, weil, wie du schon gesagt hattest, das Niveau allein ja schon in der Champions League, wenn es diese, früher gab es diese Gruppenphasen, ich glaube, das soll ja irgendwie jetzt wiederkommen, wenn man dann irgendwie gegen Teams aus anderen Nationen, wie, ich sag jetzt einfach mal, aus, ich weiß, früher mit Duisburg, da sind wir in die Ukraine geflogen und haben unsere Spiele da bestritten oder nach Weißrussland oder hat man nicht gesehen. Also das Niveau da ist natürlich viel, viel schlechter als jetzt bei uns hier in Europa generell. Aber trotzdem wäre es für unsere Liga, glaube ich, ganz gut, wenn das irgendwann dazu käme, dass halt auch Plätze 4, 5 oder ein neuer Wettbewerb, wenn das Niveau irgendwann mal so weit auch europäisch sein sollte, dass man vielleicht irgendwie dann so eine Art Europa League hätte, dass man das irgendwie so auffangen kann. Weil ich glaube, auch gerade in der Champions League gibt es auch Teams, die dann irgendwie ausscheiden, weil sie jetzt vielleicht nicht Gruppenerster oder Gruppenzweiter oder so geworden sind oder halt nicht weitergekommen sind. Aber von der Stärke her, glaube ich, so einen Wettbewerb wie eine Europa League, glaube ich, schon aufrechthalten könnten, wo das eventuell auch für solche Teams spannend ist. Weil im Endeffekt, wenn man halt nicht weiterkommt, dann hat man so viel Geld und Zeit investiert für diesen Wettbewerb und ist dann irgendwie mit 1, 2 Spielen sofort raus. Ich glaube, das wäre generell für den Frauenfußball viel interessanter und ansehnlicher.
Sind wir natürlich, also absolut, bin ich komplett bei dir und sind wir natürlich auch wieder an einem Punkt, wo dann auch plötzlich das liebe Geld wieder eine Rolle spielt, weil dann ist es natürlich auch, ich sag mal, für Mannschaften wie Essen mal eben durch Europa zu touren, ist auch nicht so einfach, aber zumindest wäre es ein Anreiz und ich glaube nämlich auch, natürlich, und da muss man halt vielleicht mal einen kreativen Weg finden, dass du nicht gegen Weißrussland und Ukraine vielleicht in so einer Europa League spielen brauchst. Aber wir sehen ja auch, weil wir jetzt auch die Gäste zuletzt auch hatten, in England passiert viel, Frankreich, Spanien kommt. Ich glaube, wenn du aus diesen sehr starken Ligen sagst, pass mal auf, wir schaffen meinetwegen für die großen, weiß ich, Big Four, Big Five, noch so eine Art Europa League. Ich glaube, kann das durchaus auch interessant sein, dass man sich da auch nochmal international misst. Weil das ist ja schon, und die klar, die Ligen sind durchaus auf dem Vormarsch international. Und auch jetzt, was du es eben angedeutet hast, die Männervereine, die jetzt in Frauenvereine auch noch investieren, wollte ich sagen, aber an den Start bringen, sei es jetzt Dortmund, sei es Real Madrid, wie sie alle heißen. Da passiert ja durchaus auch was. Kann ja interessant sein. Man darf ja träumen.
Auf jeden Fall. Man darf träumen. Ich hoffe, dass es in naher Zukunft werden würde. Aber ich glaube eher, dass das wirklich noch ein bisschen fernab ist von dem, was man sich jetzt momentan halt wirklich so vorstellen kann. Die Ideen, denke ich, sind auch bei der leitenden Stelle, nenne ich es jetzt mal, mit Sicherheit da. Aber ich glaube, es hat an der Umsetzung und natürlich, wie wir schon gesagt haben, an dem Geld, ne?
Und man darf bei all dem ja auch nicht vergessen, auch wenn wir meinetwegen jetzt schon im Jahre 2021 sind, also wie viele Jahre Vorsprung hat schon der Männerfußball in seiner Entwicklung? Und der Frauenfußball, wir hatten es ja auch schon thematisiert, seit 71 überhaupt erst erlaubt. Das heißt, diese ganzen Jahre, die musst du auch erstmal aufholen, Und auch das, guck dir den Männerfußball 63 an, guck dir den Männerfußball jetzt an. Guck dir den Frauenfußball in den 70ern an, guck ihn dir jetzt an. Die Entwicklung, die ist auf jeden Fall da und man muss dem vielleicht einfach noch ein wenig Zeit geben.
Auf jeden Fall. Dementsprechend denke ich auch, dass es erst so in den vielleicht nächsten 10 Jahren vielleicht so kommt, dass gegebenenfalls auch die Frauenbundesliga vielleicht irgendwann Richtung Profiliga geht, wie du schon sagtest, dass in Frankreich, in England, in Spanien, Italien ist, glaube ich, auch gerade auf dem Weg dahin, dass alle Frauenteams halt auch auf Profibasis spielen. Ich glaube, das wird generell den ganzen Fußball irgendwie dem Frauenfußball anheben, weil im Endeffekt hört man ja auch immer die Vergleiche zwischen Männer- und Frauenfußball, weil gerade wenn so Debatten wie zum Beispiel aus Amerika kommen mit Equal Pay und sowas, dass es dann heißt, ja, aber der Frauenfußball, der ist ja gar nicht so schnell wie der Männerfußball oder bringt ja gar nicht so viele Werbeeinnahmen rein und eure Stadien sind nicht so voll. Also im Endeffekt hat man ja in erster Linie keine Gegenargumente zu diesen Argumenten, weil es ist halt so, dass, also nicht, dass das der Männerfußball an sich schneller ist, klar, das liegt halt in der Genetik, aber auch wir Frauen können schnell einen Fußball spielen. Ich glaube, da haben wir etliche sowohl Länderspiele als auch bei uns jetzt nationale Spiele im Fernsehen gesehen. Aber wenn wir natürlich nicht so vermarktet werden, wie jetzt der Männerfußball es wird, dann ist es natürlich auch schwierig. Gerade für Teams wie jetzt zum Beispiel uns oder halt SC Sand. Ich denke, dass die Arbeit beim VfL Wolfsburg oder beim FC Bayern natürlich viel, viel besser da ist. Man muss sich ja nur irgendwie die Instagram-Seiten zum Beispiel angucken. Ich glaube, das ist ja das, was hier momentan so auf dem ersten Platz ist. Jeder geht irgendwie bei Instagram rein und wenn man da ja schon irgendwie gut abgelichtet ist und irgendwie immer auf dem neuesten Stand und das sieht alles sehr professionell aus, dann glaube ich, sind auch Leute, die noch nicht so viel für den Frauenfußball irgendwie empfunden haben, die sich da jetzt irgendwie erst so reinfinden müssen, die dann irgendwie sagen, ey cool, das ist schon irgendwie professionell aufgebaut und da gucke ich mir demnächst vielleicht doch mal so ein Spiel an.
Ja, absolut. Und man muss ja auch einfach sagen, dass diese Vergleiche einfach dämlich sind. Also ich sag, beim Tennis sagt ja auch keiner, ja gut, dann soll Serena Williams mal gegen Roger Federer spielen, dann sehen wir mal, wie gut die sind. Also da guckt man ja auch einfach Frauentennis und findet es gut. So, also warum das immer so vergleichen?
Genau, ja.
Wenn man jetzt nochmal ein bisschen zurück zu Essen kommt, wir haben die Spielerinnen schon angesprochen, die bei euch waren. Was macht Essen denn da gut, dass diese Talente eben immer wieder bei Essen auftauchen?
Also ich denke, so aus der Zeit, die ich jetzt schon mittlerweile da bin, wir schaffen es irgendwie Jahr für Jahr, dass die Mädels sich sofort auf Anhieb bei uns wohlfühlen, dass man sofort so ein Gefüge hat. Auch jetzt, gerade zur neuen Saison, also das war jetzt wirklich das erste Mal, dass 10 bis 12 neue Leute bei uns ankamen. Normalerweise war das die Jahre zuvor mal so, dass man obligatorisch 3, 4, vielleicht maximal mal 5 Leute verloren hat und dann aber neu hinzugewonnen hat. Dementsprechend war es wirklich diese Saison kurios, aber alle Mädels, die dann bei uns ankamen, auch die Jahre zuvor, die hatten irgendwie alle Bock auf dieses Projekt. Man wusste, okay, Essen sieht sich eher als so ein Ausbildungsverein, dass man junge Talente irgendwie ja die Chance gibt, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und das haben wir in der Vergangenheit sehr gut gezeigt, sowohl aus der eigenen Jugend, wie zum Beispiel eine Lea Schüller, die bei uns groß geworden ist sozusagen und jetzt den Sprung dann nach Bayern gemacht hat, aber auch gerade jetzt zur neuen Saison, wenn ich da sehe, eine Carlotta Wamser, die mit 16 zu uns gekommen ist, was da für ein Potenzial drinsteckt, oder halt eine Nicola Njome, die aus der eigenen Jugend kam und jetzt mittlerweile auch mit einer Führungsspielerin ist. Ich glaube, dieses Gesamtkonzept, dieses Familiäre, was bei uns so im Vordergrund steht, das überzeugt dann solche Talente. Ich meine, wenn von gegnerischen Teams schon Aussagen kommen mit, boah, ihr habt irgendwie voll die coole Truppe und bei euch passt das alles irgendwie und dann merkt man so ein bisschen, okay, der ein oder andere ist vielleicht so neidisch auf unseren Team-Spirit, auf unser Gefüge im Team, dann ist das schon was ganz Tolles und ich glaube, das lockt dann die ein oder andere Spielerin dann auch zu uns.
Jetzt frage ich mal direkt nach, welche Rolle du mittlerweile in dem Gefüge spielst, ohne jetzt wirklich anmaßend oder frech zu sein. Ihr habt seit mit 21,7 Jahren die im Schnitt jüngste Mannschaft der Liga. Und bitte verzeih mir, dass ich es jetzt einfach so ein bisschen überspitzt sage, mit deinen 29 Jahren bist du tatsächlich die Omi im Kader. Die zweitälteste ist dann schon 26 mit Jacqueline Klaasen. Das heißt, welche Rolle nimmst du als wirklich mit einer der erfahrensten Spielerinnen ein, um gerade auch dann diesen Team-Spirit, dieses Teamgefüge als Kapitänin auch herzustellen bei so vielen Neuzugängen oder immer wieder dann?
Ja, also tatsächlich wurde ich dann auch am Anfang Omi oder Granny oder so genannt. Aber der Rolle war ich mir ja schon vorher bewusst, als ich gesagt habe, okay, ich nehme diese Herausforderung an. Also ich mache eigentlich das, was ich sonst auch gemacht habe. Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwieriger gewesen, weil man jetzt aufpassen musste, okay, wie ticken die Mädels überhaupt? Die sind ja alle richtig, richtig jung. Also einige sind 10, 11 Jahre jünger sind als ich. Da muss man halt erstmal vorsichtig rangehen und erstmal gucken, wie ticken die Mädels denn überhaupt? Weil vielleicht die eine oder andere ist vielleicht ein bisschen mehr so in sich gekehrt. Die andere ist vielleicht so eine extrovertiert, wo man sagt, ey, okay, cool. Mit der einen oder anderen kann ich mich vielleicht irgendwie ein bisschen schneller anmandeln und die vielleicht zur Seite nehmen und mal rausfinden, okay, und Gespräche aufbauen und fragen, wie es dazu kam, wie sie nach Essen gekommen sind und Chor, vielleicht die eine oder andere, die vielleicht noch ein bisschen zu schüchtern ist. Das ist so irgendwie, ja, habe ich so den Drang, dass die Mädels halt so schnell es geht, sich irgendwie bei uns einfinden, weil ich meine, eine Saison hört sich am Anfang immer lang an, eine ganze Saison, aber im Endeffekt ist sie auch schnell wieder vorbei. Dementsprechend interpretiere ich halt meine Rolle so, dass ich versuche, dass es im Großen und Ganzen bei uns halt eine gute Stimmung da herrscht, was momentan beziehungsweise eigentlich schon seit Beginn der Saison schon so war und auch ist. Aber sollte es halt irgendwie Unstimmigkeiten geben, ja, dass die Mädels halt wissen, die können jederzeit auf mich zukommen, mit mir darüber sprechen. Ich könnte dann die Vermittlung auch eventuell, wenn es irgendwie Probleme mit dem Trainer oder mit irgendwem anders aus der Mannschaft gibt, auch regeln, dass man halt diese Sachen einfach auf sich nimmt und ja, eigentlich so der Vermittler, das Sprachrohr zwischen den ganzen Menschen ist. Und ich glaube, das ist mir bisher ganz gut gelungen. Ich kriege da auch gutes Feedback vom Trainerteam oder auch von meinen Mitspielerinnen. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass da irgendeine bei ist, die sich nicht trauen würde, mir irgendwas zu sagen, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen liegt. Oder die wissen auch, dass die jederzeit mir auch gerne Kritik geben können. Also ich bin ja auch nicht fehlerfrei. Da bin ich für alles offen und ich glaube, dass die Mädels das auch wissen, aber dass es das im Großen und Ganzen ist, was mit helfen könnte, diese Saison auch gut zu überstehen.
Wie würdest du das so beurteilen? Also das ist jetzt, ich sag mal, gerade die ganz Jungen, das ist ja schon irgendwie eine ganz andere Generation, die anders aufgewachsen ist, jetzt so allein, ich sag mal, so in Bereichen Social Media. Aber wie ist das auf dem Platz? Also merkst du da auch Unterschiede bei den ganz Jungen, dass das irgendwie jetzt auch ein anderer Fußball ist als vielleicht vor 19 Jahren?
Ja, also der Fußball generell, der wird ja gefühlt von Saison zu Saison irgendwie immer schneller. Die Mädels werden alle immer athletischer. Das war ja früher nicht so. Also früher, da weiß ich noch, auch zu meiner Schulzeit, als ich dann noch in Duisburg gespielt hatte, da hatten wir halt von morgens bis mittags Schule, sind danach halt zum Training gefahren und abends wieder ins Bett gekippt, dazwischen irgendwo Hausaufgaben gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass die Schüler halt irgendwie auch ihre Zeiten bekommen, um zum Beispiel ihr Krafttraining zu machen, damit sie an ihrer Athletik arbeiten und irgendwie vielleicht auch von irgendwelchen Klausuren freigestellt werden, wenn wir halt Auswärtsspiele haben oder englische Wochen. Und dementsprechend hat sich das auf jeden Fall schon geändert. Und man merkt natürlich auch dann, gerade jetzt bei den Jungen, die sind halt alle wirklich richtig hungrig. Also hungrig im Sinne von, die wollen gefühlt jeden Tag irgendwie Krafttraining machen oder mit unserem Speedcoach Speedtraining machen. Die anderen, die schnappen sich vor oder nach dem Training oder gegebenenfalls auch sogar vor und nach dem Training den Ball und machen da irgendwie lange Bälle oder Ball an- und Mitnahme. Also es war zu meiner Zeit damals eigentlich nicht so gang und gäbe, weil man da eigentlich irgendwie nur froh war, abends heile nach Hause zu kommen, noch was zu essen und dann irgendwie noch schnell ins Bett zu kommen. Und das hat sich auf jeden Fall zur jetzigen Zeit extremst geändert.
Wie ist eigentlich so, ich sag mal, die Hierarchie in so einer Frauenfußballmannschaft? Ich habe jetzt schon öfter in Berichten gehört, dass sich so ältere Spieler darüber beschweren, dass jetzt so die ganzen Jungstars, die hochkommen, dass die alle schon zu, also jetzt bei den Männern, dass die alle schon ein zu großes Bild von sich selbst haben, sich alle schon als Stars fühlen und dass da keiner mehr ist, der irgendwie gefühlt die Schuhe putzen muss und das Tor tragen muss. Ist das beim Frauenfußball auch so, dass sich, sag ich mal, junge Talente eher schon jetzt auch, weil der Frauenfußball mehr in den Fokus rückt, auch ein bisschen selber mehr als da sehen? Oder ist das schon so, dass die Jungen da auch mal das Tor tragen müssen und dass da so leichte Hierarchien gibt?
Also wir haben am Anfang der Saison ganz klar festgelegt, dass die Jungen für die Tore, für das Material auf jeden Fall zuständig sind. Ich finde, das ist eigentlich gar nicht der Rede wert, sondern früher war das genauso. Also wenn wir als 16-, 17-Jährige in der ersten Mannschaft mittrainiert haben, da musste uns keiner irgendwie was sagen oder uns angucken. Da wussten wir, okay, wir müssen jetzt die Bälle aufpumpen, wir müssen die Tore tragen, wir müssen dies oder jenes, das Wasser auch noch mitbringen und so. Also das war von vornherein eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich, wenn man es so nimmt. Aber wir haben auf jeden Fall gerade für die jetzige Saison gesagt, dass wir das klar aufstellen, damit jeder das halt auch gehört hat, weil in der Vergangenheit die ein oder andere vielleicht jetzt dem sich nicht so das hat annehmen lassen. Dementsprechend haben wir das von Anfang an so durchgesetzt, aber das hat jetzt irgendwie nicht große Redekunstbedarf. Also wir haben mal einfach gesagt, okay, als junge Spielerin oder Team, wir nennen es immer Team Young, die sind dafür zuständig, dass die Tore, die Bälle, die Leibchen, die Hütchen halt alle irgendwie vor Ort sind, wenn wir Training haben oder halt auch das Training vorbei ist. Aber wenn die jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht da sind oder nicht können, dann könnte ich jederzeit auch jemand anderen, auch mich zum Beispiel, ansprechen, ob ich jetzt mal einen Ball sage irgendwie für den nächsten Trainingstag, wenn wir woanders Training haben als an unserer Trainingsstätte, dass sie das ruhig machen können. Es geht uns nur darum, dass sie die Verantwortung übernehmen, Dinge zu organisieren. Und das hat bisher ganz gut geklappt. Und ich glaube, daran wächst auch gerade jede junge Spielerin, weil man dann halt auch lernt, den Mund zu öffnen und nicht irgendwie ständig nur alles so in sich hineinzufressen. Und bei uns bekommt jetzt auch nicht irgendwie Team Young ständig einen auf den Deckel, wenn irgendwas nicht klappt. Alles wird immer konstruktiv angesprochen. Und ich glaube, dass das im Vergleich zu dem Männerfußball, zu den Jungs, die jetzt mit 17, 18, 19 da irgendwie schon ihre Schuhe geputzt bekommen und alles hinterhergetragen bekommen. Also ich glaube, das ist gerade bei uns im Frauenfußball überhaupt nicht so, dass jeder da sehr bodenständig ist und alles irgendwie auch selber macht.
Wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, dass wir eigentlich schon quasi eine Halbzeit hier gut am Plaudern sind und wir schon so langsam auch in die Richtung kommen, auch so, dass wir über dich persönlich quatschen, würde ich diesen persönlichen Part noch so ein bisschen weiter jetzt einläuten und ausführen. Team Young, sag ich mal, das warst du ja durchaus auch mal. Wir haben gesagt, du bist in Essen geboren, spielst in Essen, aber hast ja durchaus auch einen kleinen Schlenker mal zum, damals war es noch der FCR Duisburg gemacht, durchaus auch sehr erfolgreich mit zwei Pokalsiegen und dem damals hieß es noch UEFA Women's Cup, dem Vorläufer der Frauen Champions League. Wie würdest du denn deine Zeit beim FCR Duisburg, also zusammen, wie kam es damals dazu, dass du von Essen nach Duisburg gegangen bist und wie würdest du diese Zeit zusammenfassen?
Also ich habe damals bei den Jungs gespielt, bis ich 14 war. Und weil aus meiner Grundschulklasse 6, 7 Jungs alle in der gleichen Mannschaft gespielt haben. Und irgendwann habe ich mich dann irgendwie dazugesellt, weil die Jungs gesehen haben, dass ich in der Pause halt auch gut kicken kann auf dem Fußballplatz. Dann habe ich erstmal, bis ich 14 war, halt in dem Jungsteam gespielt, wurde dann über einen Sichtungslehrgang gesichtet und dann kam irgendwann die Anfrage von Duisburg und damals war es so, dass Essen in die erste Liga aufgestiegen war, dementsprechend so auf dem aufsteigenden Ast und meine Mama dann einen Anruf bekommen hatte von dem damaligen U17-Trainer vom FC Duisburg und meine Mutter dachte sich, ja klar, können wir uns alles anschauen und auch anhören, dann bin ich irgendwann da halt zum Probetraining hin. Und wurde dann halt sofort genommen. Dann war ich 3 Jahre in der U17, ein Jahr in der U17-2 und ich meine 2 Jahre in der U17-1 und bin dann mit 17 in die erste Mannschaft gekommen mit Spielerinnen wie Simone Laudert, Inka Grings, Linda Bresonik. Also das war schon richtig cool zu dem Zeitpunkt, weil das halt ja die Nationalspielerinnen schlechthin waren. Und mit denen hat man dann tagtäglich irgendwie trainiert, mit denen gesprochen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr prägende Zeit, muss ich auch sagen, weil man zu dem Zeitpunkt halt von den Besten gelernt hat. Also was auf jeden Fall an oberster Stelle steht, ist die Disziplin, die man da beigebracht bekommen hat. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Also nicht, dass wir irgendwie als junge Spielerin da Ärger bekommen haben, weil wir eben nicht das Tor getragen haben oder sonst was. Aber man hat so, also damals war die Hierarchie noch ein bisschen krasser. Da standen wirklich diese Nationalspielerinnen ganz, ganz oben, zumindest aus unserer Sicht der jungen Spielerinnen, die gerade hochgekommen sind. Und dementsprechend wussten wir sind halt so die Untersten in dieser Hierarchie. Und wir machen jetzt einfach alles, da müssen wir jetzt durch, weil irgendwann werden wir halt auch nicht mehr die Jungen sein. Und ich glaube, das war so mit die prägendste Zeit und die Zeit, wo ich sagen würde, die würde ich auf gar keinen Fall für irgendwas irgendwie austauschen oder ändern.
Ja, und wenn man ein bisschen bei YouTube unterwegs ist und sich noch Feiern vom Rathaus anschaut in Duisburg, da warst du auch als junge Spielerin durchaus auch schon, sag mal, gerne am Mikrofon, wenn es darum ging, der Masse einzuheizen. Also das war dann vielleicht auch schon als dein Job als in jungen Jahren.
Oh Gott, habt ihr das echt rausgesucht?
Bitte dich. Also
ihr Stalker.
Entschuldige, Grundkurs Recherche 1 haben wir beide mit Bravour bestanden. Und das Internet, es vergisst nie.
Ich weiß, ja. Also es war tatsächlich so, ich war immer für die Humba zuständig. Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber es war wirklich irgendwann so. Ich glaube, das hatte angefangen, weil ich hatte in der U17 damals so ein Mikrofon gewonnen auf einer Kirmes, so ein Megafon. Und das hatten wir dann auf jeglicher Meisterfeier, sei es bei der U17, aber hinterher natürlich dann auch bei den Damen, hatte ich das irgendwie immer mit dabei. Und dann hat sich das irgendwie so eingeschlichen und dann wollten die immer alle, dass ich die Humba mache. Ja, und dann war ich irgendwie diejenige, die dann immer fürs Anstimmen zuständig war. Und dementsprechend habt ihr natürlich dann auch diese herrlichen Videos im Internet gefunden von mir. Aber ja, auch das würde ich jetzt nicht löschen lassen. Ich sage nur wei oh wei, weil die ein oder andere Mitspielerin von damals dann irgendwie, wenn sie auf die Idee kommt, mir dann irgendwie kleine Sequenzen zukommen lässt und wir uns dann irgendwie totlachen darüber. Aber ja, das war irgendwie so mein Job in den Jahren damals.
Lass es dir aber dazu gesagt sein von welchen, die jetzt auch in dem Bereich Medien arbeiten, dass du mit deiner damals schon sehr prägnanten Reibeisenstimme, nenne ich sie mal, auch einfach perfekt dafür geeignet bist. Das kommt hier gerade im Pott auch sehr gut an.
Okay, immerhin etwas. Freut mich.
Ja, was wäre denn dein großer Wunsch, was der Grund dafür wäre, nochmal eine Humba mit Essen anzustimmen? Hast du noch ein großes Ziel mit deiner Truppe?
Ja, also jetzt sind wir aus dem Pokal ja leider raus. Das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was ich gerne im Juli schon gemacht hätte. Aber jetzt vielleicht einfach, wenn wir unsere Punkte eingefahren haben und sagen, okay, wir haben einen richtig guten Mittelfeldplatz jetzt in dieser Saison ergattert. Wir haben alles rausgehauen, was wir in petto hatten stolz auf uns sein können. Dann wäre es natürlich am geilsten, wenn man mit dieser Truppe dann irgendwie, wenn man verreisen könnte, dann noch so eine Mannschaftsfahrt machen könnte und ich die dann da raushauen kann.
Wenn du es jetzt gerade schon mal angesprochen hast auch wenn ich jetzt vielleicht noch so ein bisschen nochmal in der Wunde stochere, wie oft denkst du, wie oft träumst du noch schlecht von diesem Pokalfinale 2020?
Also träumt tue ich davon eigentlich nicht, aber ich erwische mich immer wieder, dass wenn ich irgendwie, weiß nicht, Bilder davon sehe oder halt Videosequenzen oder generell, wenn mir einfach das mit Pokal so in den Sinn kommt, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel mein Tor dann das Entscheidende gewesen, was wir gar nicht erst in die Verlängerung gekommen wären, oder was wäre, wenn wir das Fast-Tor des Jahres von Anna Blesse, was man auch wählen konnte, wenn das irgendwie nicht drin gewesen wäre, weil vor unserer Torhüterin man erkannt hätte, dass da jemand die Sicht versperrt und das Abseits gewesen wäre. Also ich denke da schon recht häufig dran, muss ich gestehen. Und dann ja, dann pocht einmal kurz das Herz und in der nächsten Sekunde weiß man, okay, das ist jetzt abgehakt, es ist, wie es ist. Und es ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
Ja, also erstmal ein schönes Fazit, weil ich möchte es auch nochmal unterstreichen. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch schon gut 15 Jahre Begleiter des Frauenfußballs und weiß nicht, wann zuletzt mich einfach auch so ein Spiel einfach so fasziniert hat, was ich für mich einfach sage, was einfach dann unfassbar Werbung für den Frauenfußball war mit all den Geschichten, den kleinen und großen Geschichten, die dieses Spiel geschrieben hat. Ich bleibe auch dabei, auch wenn ich es natürlich am Ende beiden Mannschaften gönne, aber ich glaube, würde es immer wieder setzen, dass ein Sieger Essen generell dem Frauenfußball vielleicht ein bisschen besser getan hätte und an dem Tag hättet ihr es definitiv auch einfach verdient gehabt. Nehmen uns aber nochmal mit in diese, wer es vielleicht nicht damals verfolgt hat. Es steht nach 90 Minuten 3:2 für Wolfsburg. Es gibt dann in der Nachspielzeit einen Freistoß. Ja, ich sag mal, das ist eigentlich fast zentrale Position, 16,5 Meter, leicht nach rechts versetzt, am Ball Hegering und Ioannidou. Was geht dir da durch den Kopf in dieser 91. Minute?
Wenn ich ehrlich bin, kann ich dazu eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich, als ich wusste, dass ich nicht von Anfang an spiele, habe ich sofort gesagt, okay, ist kein Problem, weil die Mädels haben es davor, das Spiel ja auch sehr, sehr gut gemacht. Dass man da das Team irgendwie gerade in der Abwehr nicht ändert, war für mich auch vollkommen okay. Und dann habe ich halt von Anfang an gesagt, okay, kein Problem, dann mache ich halt das entscheidende Ding, wenn ich reinkomme. Und Trainer und Co-Trainer, Trainerin haben dann gesagt, okay, alles klar, gute Einstellung. Ich glaube, die haben da selber irgendwie nicht so dran geglaubt oder beziehungsweise dachten sich, was hat die denn gefressen? Oder was erzählt die denn da? Aber am nächsten Tag, wenn wir oder ich halt Nachrichten auch bei Instagram bekommen habe, weil wir ja selber Werbung für uns gemacht haben und dann direkt gefragt wurde, hey, weißt du schon, ob du spielst oder nicht? Und ich so, nee, ich bin nicht von Anfang an, aber es ist gar kein Problem, weil ich mache das entscheidende Ding, ich sag's euch. Und das habe ich meiner Family, meinen Freunden, meinen Mitspielerinnen am Tisch auch morgens beim Frühstück und so, habe ich gesagt, okay, Mädels, passt auf. Ihr macht das jetzt erstmal so, ne? Die ersten schön so bis zur, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, bis zur 60., 70., weiß ich gar nicht, was ich erzählt habe. Oder auch 80., mir reicht noch 10 Minuten, habe ich gesagt. Und dann komme ich rein und dann mache ich das. Und dann alle so gelacht und so, ja, das wäre richtig cool und so. Und dann kam dann halt die Einwechslung in der 75. Und als ich dann von meinen Mädels, von der Warmach-Seite hinterm Tor weg bin, habe ich gesagt, okay, Mädels, ich gehe das jetzt machen. Und dann die sofort so, ja, mach das und so. Ich weiß gar nicht, die haben mit Sicherheit auch nicht dran geglaubt. Und dann bin ich halt zur Auswechselbank und dann kriegt man so noch die Anweisung, weil ich für Tore Knack, glaube ich, reinkam, wo ich dann ein paar Ecken zu stehen habe und bei Freistößen und sowas alles. Und ich dann so, okay, alles klar, ich mach das jetzt. Und ja, die haben mich alle richtig doof angeguckt. Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit so gesagt habe, aber ich habe das irgendwie im Gefühl. Und dann sehe ich in dem Moment, wo die halt das 3-2 gemacht hatten und Marina Hegering dann mit nach vorne ging und dann dieser lange Ball kam und Alexandra Popp sie halt von hinten so angegangen ist, so einen leichten Schubser mitgegeben hat und sie halt fliegt, da habe ich, das waren wie so Sekunden, die in meinem Kopf so vorbeigehen, habe ich nur gesagt, boah, bitte pfeif diesen Freistoß. Und dann kam dieser Pfiff und dann wollte ich aber erstmal abwarten, ob vielleicht Marina den nicht selber schießen möchte, weil Marina einfach so einen Fund hat, da wird sich fast keiner irgendwie wahrscheinlich rantrauen, die Hand hinzuhalten. Und dann habe ich halt Marina erst gefragt, so, ja, wir nennen sie ja immer Maschina. Den Namen hat sie ja bei uns in Essen bekommen, weil es halt nur mal so eine Maschine ist. Da habe ich gesagt, Maschina, willst du schießen? Volles Rohr. Und sie dann so, nein, schieß du, Irini. Und ich so, ja, okay, weil ich mache den jetzt rein. Und Lea Schüller war, glaube ich, auch irgendwie, da sagt so, ja, Irini, komm, mach den wie im Training. Irgendwie sowas hat sie mir dann gesagt gehabt. Und dann habe ich den halt hingelegt und ich wusste vorher, ich mache den. Ich wusste es einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich wusste es. Und dass er dann natürlich auch reinging, das war überragend. Und ich glaube wirklich, dass es das schönste Tor meiner ganzen Karriere ist oder beziehungsweise war.
Ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch wenn das ganz, ganz große Happy End dann ausblieb. Aber ich glaube auch einfach eine Geschichte, die du in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten noch erzählen kannst. Wenn wir schon dabei sind, generell, wir haben es am Anfang gesagt, du bist jetzt schon so lange auch in Essen. Das ist sicherlich eines deiner Highlights, wenn du nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Was waren andere Highlights für dich, an die du dich gerne in deiner Zeit bei Essen zurückerinnerst?
Auf jeden Fall auch das Pokalfinale 2014, als wir das erste Mal im Finale standen. Bevor
da
wir dann aber
kurz, darf ich ganz kurz reingrätschen? Auch entscheidenden Anteil hast du damals gehabt, dass ihr ins Endspiel gekommen seid. Denn du hast dich den Halbfinale auswechseln lassen, sag ich mal, für die Siegtorschützin damals.
Ja, das war auch kurios. Also erstmal war es generell in der Saison damals kurios, weil wir unsere zweite Runde, also damals haben wir ja auch nicht die erste Runde gespielt und unsere erste Runde war ja dann generell die zweite Runde und dann haben wir zu Hause gegen Potsdam gespielt und lagen ja dann 2-0, 2-1 hinten, weiß ich gar nicht mehr. Damals hatte Potsdam auch noch Stürmer, wie zum Beispiel die Hegeberg, die jetzt bei Lyon spielt. Auf jeden Fall war damals Potsdam voll die Macht und also wie das auch immer zustande kam, haben wir ab der 75. Minute das Spiel gedreht und dann auch noch gewonnen und sind weitergekommen. Und das war genau dann halt, danach hatten wir halt auch Losglück, muss man dazu sagen. Und ja, dann kam das Halbfinale und ich war eigentlich vorher die ganze Zeit noch verletzt und ich habe, glaube ich, irgendwie erst eine Woche vorher bin ich ins Training eingestiegen, habe dann bis zur 100. Minute oder so durchgehalten und dann habe ich gesagt, nehme ich raus, ich kann nicht mehr. Und dann kam halt unser Pokalschreck, Sarah Freutl, weil die wirklich im Pokal immer generell getroffen hatte. Also es war wirklich so ein Pokalschreck. Ja, und die hatte dann Gott sei Dank dann das erlösende 1-0 gemacht, sodass wir ins Finale kommen konnten. Also das war auf jeden Fall auch noch mit ein Highlight. Und ansonsten waren es meistens die Spiele, die sehr knapp gegen die Großen ausgegangen sind, sei es gegen Bayern München haben wir damals zu Hause 2-0 gewonnen. Oder damals das Abschiedsspiel von Uschi Holl zu Hause gegen Wolfsburg, ein Unentschieden. Damals noch Spielerinnen wie Nadine Kessler oder Martina Müller in deren Kader. Also das sind so Spiele, die schon auf jeden Fall in Erinnerung bleiben werden.
Ja, und wir hoffen auf jeden Fall, dass da auch noch ein paar schöne Spiele kommen. Da sind wir uns sicher. Mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, auch wenn ich dir gerne noch weiter dabei zuhören würde, in Erinnerung zu schwelgen, das ist wirklich sehr schön. Danke, dass du uns da so persönlich und tief mit reinnimmst. Wir haben aber noch 2-3 kleine Kategorien offen. Wir haben einmal natürlich noch unsere 3 Sätze für dich, die du gleich vervollständigen darfst, womit wir das Ganze gerne schließen würden. Und wir haben aber natürlich auch wieder einen Gast für die nächste Sendung vorbereitet und eingeladen. Und deswegen auch wieder ein kleines Rätsel vorbereitet. Denn ich würde sagen, wir machen erst wieder Rätsel und dann gehen wir mit Irini raus, oder?
So machen wir das.
Irini, du darfst gerne auch mitraten, wer unser nächster Gast ist, aber bitte nicht laut. Also ganz laut. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach diesmal. Hinweis 1. Mit 22 habe ich bereits mehr als 100 Profispiele absolviert. Dabei habe ich bei 4 Vereinen gespielt, aber immer in dem Bundesland, in dem ich geboren wurde. Und ich war mit weiteren aktuellen Bundesligaspielerinnen gemeinsam auf dem FFV-Mädcheninternat. Also auch eine Spielerin aus der Region. Aber genau, wer es ist, könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben. Wenn wir beim Thema Instagram sind, da könnt ihr uns übrigens auch folgen. Frau Specht Podcast. Podcast Frau Specht, Frau Specht Podcast, ne?
Markus.
Frau Specht Podcast. Frau Specht Podcast bei Instagram abonniert uns.
Frau Specht Unterstrich.
Unterstrich natürlich.
Aber gut, so viel Frau Specht gibt es da auch nicht.
Das stimmt. Abonniert und folgt uns auch gerne bei Spotify, da würden wir uns auch drüber freuen. Und genau, und jetzt haben wir noch 3 Sätze für dich, Irini. Danny fängt an und du darfst die Sätze gerne beenden.
Jawohl, wir gehen mal locker rein. Bevor ich die Fußballschuhe an den Nagel hänge,
würde ich, gute Frage, bevor ich die Fußballschuhe an den Nagel hänge, möchte ich, wenn es geht, die 200er Spielmarke noch knacken.
Dann sag uns ganz schnell, wo du jetzt stehst.
150.
Ja, das klingt erstmal gut, weil das heißt, dass du mindestens ja noch 3 Jahre dem Frauenfußball erhalten bleibst. Aber du hast ja noch ein paar Jährchen in dir. Das ist gut. Hören wir gerne. Wir bleiben noch mal ganz kurz sportlich. Wenn die heute 29-jährige Irini der 19-jährigen Irini noch etwas mit auf den Karriereweg geben könnte, würde sie ihr sagen, dass...
Behalte deine Disziplin, die du dir vorher aufgebaut hast, auf jeden Fall so weiter. Beziehungsweise bau sie aus und glaube an dich.
Sehr gut. Hat die 29-jährige das denn auch so eingehalten?
Nee, nicht so, deswegen sage ich es ja.
Sehr schön, ist gut. Und Ein letzter Satz mal ganz kurz noch wieder weg vom Sportlichen. Wenn es eine Sache gibt, die Griechen definitiv besser können als Deutsche, dann?
Das Leben genießen.
Sehr schön.
Ihr habt doch deutlich besseres Wetter da unten meistens. Das ist ein bisschen einfacher. Ja, sehr schön.
Auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja, genau, wir sind schon am Ende. Das ist schon eigentlich das Traurige wieder.
Und das ist echt, also ich glaube, wir haben über eine Stunde, weiß ich gar nicht, ob wir schon mal waren, und ich fand es dermaßen kurzweilig, dass, also, muss man jetzt eher aufpassen, dass es nicht anderthalb werden. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch.
Ich danke euch vielmals. Hat mir echt Spaß gemacht.
Ja, dann auch von meiner Seite danke. Alles, alles Gute. Nochmal, wir können es sagen, am Wochenende startet sie endlich wieder, die Frauen-Bundesliga. Ihr am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Sand. Vorher am Samstag noch Vorspiel im Stadion Essen, RWE gegen BVB 2, das Topspiel in der Regionalliga West. Ja, mal so ein Topspiel als Vorspiel für die Frauen, auch schön. Weiterhin alles, alles Gute und ja, vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank. Ihr bleibt auch hoffentlich gesund, ja? Passt auf euch auf.